Ach, wenn Podcast nicht so viel Technik wäre, wäre es viel, viel einfacher, Emo.
Wir haben etwas Sorge in den letzten Wochen, ja. Etwas Sorge, etwas zu tun. Im Hintergrund.
Frust, würde ich schon sagen.
Frust, ja, Frust. Das ist das richtige Wort. Damit wollte ich nicht einleiten, ja. trotzdem, wie geht's dir, Andreas?
Ach, eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut. Die Gartenprojekte gehen ganz gut voran.
Ja.
Das Terrassenabdach steht soweit bis auf die Glasplatten obendrauf. Wir müssen ein bisschen warten, bis der Beton sich festigt. Das sollte er jetzt sein. Und ich hoffe, dass wir jetzt morgen früh die Glasplatten draufpacken können, dann ist das fertig. Das macht Spaß, finde ich. Wenn solche Projekte fertig werden, das freut mich. Und ich habe ganz schön viele gute Comics gelesen, aber da reden wir heute noch in Ruhe drüber.
Ja,
bei dir?
Auf jeden Fall. Auch gut. Letzte Woche war speziell. Also wir zeichnen wieder am Freitag auf, wie üblich. Freitagmittag, direkt nach der Arbeit. Letzte Woche bin ich mit recht berstiger Laune in den Cast gegangen und musste mich etwas akklimatisieren. Heute war der Freitag etwas entspannter im Gegensatz zum Rest der Woche. Deswegen bin ich eigentlich sehr gut drauf und freue mich auf die heutige Folge, auch auf die Themen, über die wir sprechen. Wir wollten aber für euch da draußen noch ein Thema kurz adressieren, was wir mitbekommen haben, weil wir in der letzten Woche sehr viele Zuschriften bekommen haben, sowohl im Discord und auch Feedback zu bestimmten Themen, zu unseren technischen Problemen, die wir sowieso sehr viel kriegen in der letzten Zeit, weil wir ein paar Probleme bezüglich der Timestamps haben, beziehungsweise unserer Kapitel waren, die ihr über eure Podcast-App der Wahl bekommt. Und das wird sehr wahrscheinlich, solltet ihr diese Folge jetzt frisch hören, am kommenden Montag, für euch den aktuellen Montag, sehr wahrscheinlich immer noch so sein. Das hat aber Gründe und das wollten wir jetzt zumindest mal ansprechen, dass ihr auch merkt, wir kriegen das mit und wir arbeiten seit 2 Wochen, primär eigentlich eher der Andreas. Der Andreas muss auf 2 Seiten arbeiten, zum einen mit unserem Hoster, zum anderen muss er das offene Ohr für mein Gejammere. Kudos an Andreas, dass er das hier so durchzieht und noch nicht alles hingeworfen hat. Aber wir arbeiten an diesem Problem. Das ist ein Hoster-Problem, das ist ein technisches Problem, was im Hintergrund läuft. Andreas, korrigier mich bitte, falls ich jetzt hier Käse erzähle, aber in der Regel läuft das so, dass wir die Folge so wie jetzt aufnehmen, die Timestamps markieren in der Datei und dann halt an unseren Hoster auswerfen, damit ihr das dann irgendwann auch auf die Ohren bekommt. Das ist dahingehend schon sehr problematisch, weil die vielen unterschiedlichen Plattformen, zum Beispiel Spotify oder auch alle anderen, das sehr unterschiedlich schlucken und unterschiedliche Parameter dafür greifen, um die Timestamps auszuwerfen. Natürlich, es könnte auch einfach laufen, indem alle auf dieselbe Methode arbeiten, aber das machen sie nicht. Und dann haben wir natürlich noch die Problematik dabei, dass gelegentlich halt Werbebanner eingespielt werden, die wir benötigen, damit wir uns ja auch ein bisschen finanzieren können und die Technik auch finanzieren können, mit der wir das ja aufnehmen. Überwirft sich gelegentlich etwas, sodass die Timestamps dann nicht so funktionieren, wie sie sollen. Aber die Leute im Hintergrund, die dafür bezahlt werden, arbeiten daran, damit das künftig nicht mehr der Fall ist. Warum?
Exakt. Ja. Exakt. Ich sagte gerade schon Frust, weil das macht natürlich gar keinen Spaß beim Podcast, sich um den Kram zu kümmern, um den man sich gar nicht kümmern will. Ich will auch nur Comics lesen und darüber sprechen.
Ja.
Man muss auch dem Hoster zugute halten. Ich habe einen sehr guten Draht jetzt hin. Wir sind da in einem sehr guten Dialog. Und die nehmen das sehr ernst und gehen allem nach und versuchen alles nachzuvollziehen, was sie können. Einiges ist schwieriger, anderes nicht. Einige Sachen sind reproduzierbar, andere überhaupt nicht. Und jeder, der sich mal mit Problemen auseinandergesetzt hat, die nicht reproduzierbar sind, verlässlich, weiß, dass es auch auf der Seite schwierig ist, ein Problem zu lösen, das nur manchmal da ist.
Ja.
Und
Der Grund, warum wir die Timestamps denn dennoch jetzt so setzen, wie sie eigentlich sein sollten, ist, dass wenn das Problem denn behoben wurde, müsste das auch rückwirkend für alle Folgen so funktionieren, dass die Timestamps dann sauber sind. Würden wir das jetzt nicht machen, würden die beispielsweise weglassen oder würden sie anders setzen, was eigentlich nicht möglich ist, da die potenziellen Werbung, die da eventuell eingespielt werden, könnten dynamischer Natur sind. Das heißt, wir haben da nicht so wirklich Einfluss drauf, wie lang die sind, was das ist und so weiter. Das wisst ihr. Dann hätten wir, und mit wir meine ich vor allem Andreas, sehr, sehr viel Arbeit, jede einzelne Folge nachzukorrigieren. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen hoffen wir, dass das Problem in den nächsten Wochen sich irgendwie durch die fleißige Zuarbeit unseres Hosters ergibt und dann alles so funktioniert, wie es soll. Im besten Fall hört ihr die Folge am Stück, kriegt von den Timestamps, die möglicherweise mit einigen Sekundenversatz nicht so funktionieren, aktuell gar nicht mit. Und alles ist so, wie es sein soll.
Ja, exakt, exakt.
Also, ja, wir wollten das nur mal ansprechen für den Fall, dass ihr euch wundert, warum das nicht so ganz funktioniert und die Timecodes nicht so ganz zu dem passen, wie wir zu dem Zeitpunkt möglicherweise gerade sprechen. Wir haben das mitbekommen. Wir haben da entsprechend viel Feedback auch im Discord bekommen. Wir werden da auch gut auf dem Laufenden gehalten von unseren Hörerinnen und Hörern dort, dass wir dann auch Infos kriegen, wo was funktioniert und wo nicht. Und ja, so ist es. Genau, dafür jeweils, Andreas. Ja, darüber sprechen wir auch gleich noch.
Sehr gut. Dann, ich würde sagen, wir starten mit dem Thema, weswegen wir beide eigentlich hier sind.
Ach ja,
was, bitte. Was ich doch nur machen möchte, ist dieses Comics lesen. Hast du Comics gelesen in letzter Zeit?
Ich habe Comics gelesen. Ich habe sehr viele Comics gelesen. Wieder sehr viel. Ich komme momentan extrem viel zum Comics lesen. Das freut mich. Das ist der Grund, weswegen ich so viel gute Laune habe, glaube ich. Ich lese sehr viel. Hauptthema ist tatsächlich abseits dessen, was wir heute so besprechen, immer noch mein Fantastic Four Run an Jonathan Hickman. Da möchte ich nochmal großen Kudos aussprechen. Ich erlebe da gerade so ein bisschen meinen zweiten Frühling bezüglich des Runs, weil ich den nicht ganz, also ich wusste erst stark, ich habe ihn nicht ganz so stark in Erinnerung gehabt. Und bin jetzt gerade im zweiten Teil davon, also die Future Foundation, die Story greift gerade massiv. Steve Epting als Zeichner ist mittlerweile dabei, was mich sehr freut, weil der Mann einfach von einem anderen Stern sein muss, so wie der zeichnet und der so, so wunderbar passt zu diesen Comics. Und es hat mich sehr daran erinnert, dass Jonathan Hickman einfach ein fantastischer, ich mache Space Stories auf größtmögliche Art und Weise und lasse so viele lose Handlungsstränge, die über so viele Ausgaben hinweg keinen Sinn ergeben zu scheinen, auf einmal brachial zueinander laufen, sodass alles dann doch Sinn ergibt und man gar nicht dazu kommt, das Buch aus der Hand zu legen, weil es einfach so gut ist. Und da bin ich auch gerade in diesem Part im Fantastic Four Run und das macht unfassbar viel Spaß.
Sehr schön.
Ja. Bei das dir muss, aktuell?
Ganz aktuell habe ich zu einem Album aus dem Hause Splitter gegriffen. Space Relic Hunter ist im Grunde ist genau das, was draufsteht. So, Sci-Fi-Story, man hat so Reliktjäger, die für Geld bestimmte Reliquien bergen. Die können verschiedenster Natur sein. Es gibt natürlich tausende Planeten, verschiedenste Religionen und sie verstricken sich mit der mit der Regierung zum Teil und anderen Interessenten in diese Jagd nach diesem Relikt. Ist ganz cool. Ist geile Sci-Fi-Action. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass das hervorsticht. Wahrscheinlich brauchst du mich im halben Jahr nicht mehr fragen, wie das ist, wie das war. Aber so für den Abend und wenn ich irgendwie Sci-Fi-Unterhaltung haben möchte, war das schon on point. Das war schon cool.
Nice. Ja, tatsächlich, so mit die letzten Hefte, die ich gelesen habe, war unter anderem Absolute Power. Dazu sage ich auch gleich was, weil ich wollte noch mal was aufgreifen von der letzten Woche. Das hatte ich mir vorgenommen. Mhm. Ich sprach ja an, Wolverine Revenge ist das erste Heft rausgekommen von Jonathan Hickman und Greg Capullo. Hat mich auch sehr begeistert. Ich fand es sehr stark. Und habe ja ein bisschen bemängelt, dass in digitaler Form diese Red Band Edition, die etwas expliziter ist in der Gewalterstellung, nicht erscheint, ausschließlich in physischer Form, halt eingebaggt in Polyethylen-Tüte. Und ja, ich habe ja gesagt, irgendwann wird es passieren, dass auf Reddit in Vergleichsseiten kommen. Die sind gekommen, die kamen sogar sehr schnell. Ich habe das mir nochmal angeguckt, denn es sind tatsächlich vom ersten Heft zwei Seiten. Zwei Seiten, die unterschiedlich sind.
Wow.
Ja. Würde ich physischer Heftkäufer sein, also US-Heftkäufer. Und man würde mich fragen, welche Version soll ich kaufen, würde ich sagen, blind natürlich die Red Band Edition, das ist die Uncut-Version. Du hast halt ein bisschen mehr Gore drin. Das ergibt zur Story auch Sinn. Ich muss vorsichtig sein, wie ich das gerade formuliere, weil ich genau diese Szene eben nicht spoilern möchte. Gerade die zweite davon ist sehr essentiell für den Plot. Das ist extrem deftig. Gibt es Mehrwert für die Geschichte? Nein. Aber es gibt, macht halt die Story ein bisschen mehr spicy. Ja, das muss man sagen.
Ja.
Es ist ein bisschen mehr Fleisch an der Kniescheibe und ja.
Aber zwei finde ich.
Es ist nicht viel. Es ist nicht viel. Und ich weiß jetzt auch aus dem Kopf nicht, ob die Red Band Edition in physischer Form teurer ist als die reguläre Edition. Wenn sie das nicht ist, muss ich sagen, macht sie die reguläre Edition in physischer Form vollkommen obsolet.
Ja, ja.
Es ist absolut sinnlos, die dann zu kaufen, wenn es die Red Band Edition gibt. Ja. Und ich sag mal so, das potenzielle Publikum, was möglicherweise jünger sein könnte für die reguläre Edition, sehe ich da auch nicht. Weil, ja, die Red Band Edition hat mehr Gore-Anteil, aber ich sag mal so, auch die reguläre Edition würde ich jetzt einem 10-jährigen Leser oder Leserin auch nicht in die Hand drücken.
Ja, bin ich ganz bei dir. Ja.
Ja, ist, naja, ich bin damit noch so ein bisschen auf Entdeckungskurs, was ich so wirklich davon halte, muss ich sagen. Ja. Wenn das denn bei Panini kommt, und Panini hat ja schon gesagt, Red Band soll kommen, kann ich keine Empfehlung für die normale Version aussprechen. Ganz ehrlich. Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ansonsten Absolute Power, zweite Hälfte ist rausgekommen, zwischen einem unfassbaren Brei aus Tie-In-Ausgaben. Es gibt diverse Miniserien, die dazu erscheinen. Es gibt diverse Tie-In-Ausgaben, die in regulären Editionen erscheinen oder regulären Serien erscheinen. Eine davon haben wir heute auch noch auf dem Tisch, auch wenn wir da noch nicht bei der Tie-In-Ausgabe sind, aber auch darin so waren Tie-Ausgaben, Tie-Ins. Ich lese konsequent stoisch wie der letzte Idiot, der einfach ignoriert, dass alles andere existiert, nur die Hauptserie. Mhm. Und bin damit bisher nach zwei Ausgaben überaus glücklich, muss ich sagen. Überaus glücklich. Ich lese das Feedback zu den Tie-Ins und auch zu den anderweitigen Miniserien, die als Tie-In erscheinen. Und das ist teilweise okay, teilweise unterirdisch. Eine wirkliche Relevanz hat sich bisher für mich da nicht abgezeichnet. Aber ja, Dan Mora und Mark Waid machen DC-Event und Joshua Williams sollte sehr, sehr aufmerksam sein. Sehr, sehr aufmerksam sein. Weil nach der Dark Crisis, die für ihn eine mehr Dark Crisis war als für uns wahrscheinlich, kriegt er hier gezeigt, wie es wirklich sein soll. Und man muss dazu sagen, dass die Story nach wie vor nicht wirklich essentiell ist. Also das ist halt immer noch hanebüchener Bullshit, gerade in der zweiten Ausgabe. Also die Story ist wirklich Bullshit. Aber sie ist halt so unterhaltsam geschrieben und vor allem gezeichnet, dass ich Spaß daran habe und nicht im Nachgang das iPad wegpacke und sage, warum habe ich dafür Geld ausgegeben?
Da ist schon gut. Da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Wir werden es im Deutschen auf jeden Fall bekommen. Ja. Wahrscheinlich auch wieder alle Tie-Ins in 200 Zusatzbänden.
Ja. Ja. Bevor wir ein bisschen weiter ins Detail gehen zu manchen Ausgaben, wollen wir noch ganz wenig News, in der letzten Woche ist nicht so viel passiert, ganz wenig News, ein, zwei Veranstaltungshinweise haben wir auch noch. Machen wir erst kurz News.
Ja, machen wir.
Ich habe ein Newsletter oder eine E-Mail bekommen von Egmont.
Ja.
Ich war gerade in der Mittagspause und stand im Edeka an der Kasse. Und da kam die E-Mail rein, ich habe sie gelesen und war echt begeistert, weil mir fehlen sehr, sehr viele Asterix- und Obelix-Comics, muss ich sagen.
Ja.
Ja, sehr, sehr viele. Und Egmont hat angekündigt, das Ding scheint gerade sehr modern zu sein, das Medium, Asterix und Obelix Omnibus-Ausgaben zu veröffentlichen. Und momentan gehen sie ja alle irgendwie auf Omnibus.
Ja. So. Ich habe mich riesig drüber gefreut. Obwohl Omnibus vielleicht ein bisschen übertrieben ist.
Genau. Darauf wollte ich hinaus. Wenn du das Wort Omnibus hörst und wir sind Leserinnen und Leser von Superhelden-Comics und Leute, die Superhelden-Comics lesen, ob Marvel oder DC, sei jetzt mal dahingestellt, verbinden mit dem Wort Omnibus eine bestimmte Erwartungshaltung, die dann kommt. An Umfang, Größenordnung, Preis der Veröffentlichung. Ja? Das heißt, wenn ich lese, es gibt einen Omnibus, dann erwarte ich sowas, irgendwas zwischen 600 und 1000 Seiten zu um die 90 bis 100 Euro, ja?
Ja.
So, und Egmont hat jetzt angekündigt, Omnibus zu Asterix und Obelix. Und da war ich schon die erste Ernüchterung, soll die ehemaligen Gesamtausgaben ablösen. Und da hat auch was geklingelt bei mir. Die alten Gesamtausgaben waren recht spärlich im Vergleich zu dem, was wir unter Omnibus kennen. Mit drei Alben.
Ja? Genau, genau. Ich habe mich aus anderem Grund riesig gefreut. Denn was ich dir noch nicht verraten habe, ich hätte gerne, oder ich werde es sowieso in der nächsten Panini-Vorschau besprechen vorher. Okay. Genau mit diesem Hint auf Omnibus, wo ich dachte, passt doch, dann erreicht man mal andere Leute damit.
Okay.
Denn ich habe diese Gesamtausgaben sind teilweise vergriffen und werden zu horrenden Preisen gehandelt. Ich rede von dreistelligen Eurobeträgen für ein Buch.
Ehrlich?
Das zur Asterix-Gesamtausgabe gehört. Und das ist der Grund, warum ich nie alle da hatte. Und ich werde da jetzt mit einsteigen. Also das freut mich. Ich verstehe das mit dem Omnibus, das ist Quatsch. So, das sind Gesamtausgaben, die werden neu gedruckt. Ich habe schon eine PDF bekommen, ich durfte schon mal reingucken.
Okay.
In das Ganze, das sieht cool aus, man hat viele Zusatzinfos. Wie gesagt, nächstes Mal bringe ich das gerne mit. Und habe jetzt auch ein Abo bei den Jungs von Paper Street gemacht, die wir kurz hier im Interview hatten. Dass ich die Ausgaben alle bekomme. Also ich freue mich, wieder eine Gesamtausgabe Asterix bekommen zu können und regulär mitzukaufen. Der nächste Band ist im Februar angekündigt. Also auch da irgendwie genug Zeit, dass man sich das ganz gut leisten kann, finde ich.
Können wir trotzdem nochmal über den Preis sprechen?
Genau, wir sind bei 45 Euro für, ich glaube, 190 Seiten oder so, ne?
Und das fand ich heftig. Das fand ich wirklich heftig. Gerade wenn du den Coverpreis der alten Gesamtausgaben anguckst, die, klar, okay, dass sie jetzt vergriffen sind, war mir nicht bekannt, aber die kam halt für um die 20 Euro raus. Das ist ein paar Jahre her, das ist klar. Aber das ist mehr als verdoppelt und das ist derselbe Inhalt.
Ja, aber wenn wir Richtung Panini gucken, sind 40 Euro für 200 Seiten in einem Hardcover auch das, was du da zahlst. Also, mich hat der Preis jetzt nicht so sehr erschrocken, ehrlicherweise. Das ist derzeit so. Also, wenn ich so bei Fables gucke, da sind auch rund 200 Seiten drin. Ja, die kosten 40 Euro.
Vielleicht bin ich da auch gerade irgendwie ein bisschen gedanklich auf dem Holzweg, aber bei Panini erschließt es mich ja, also finde ich es auch heftig von der Preisgestaltung her, aber da weiß ich ja, dass im Hintergrund meistens dann auch größere Verlage in den USA noch lizenztechnisch bezahlt werden müssen. Hier weiß ich nicht, wie sich das da gestaltet, ob das da auch der Fall ist.
Ich gehe ganz stark davon aus.
Also mich hat der Preis abgeschreckt, ehrlich. Ich war wirklich begeistert und dachte, da haue ich jetzt endlich mal zu, dass ich mir die alten Ausgaben mal nachhole, und dann habe ich den Preis gesehen und war erstmal abgeschreckt.
Verstehe ich komplett. Also ich hab auch hin und her überlegt, aber am Ende hat bei mir überwogen, dass ich jetzt schon so lange versuche, die anderen Gesamtausgaben zu bekommen, dass ich gesagt habe, nee, dann fange ich halt bei 0 an oder bei 1 und alle paar Monate, das sind ja jetzt 6 Monate, die dazwischen liegen, dann geht das schon.
Okay.
Ja, gut. Wie es inhaltlich ist, ich bringe es nächstes Mal mit, bis dahin werde ich es gelesen haben. Weil ich weiß auch gar nicht, ob sie die ursprünglichen Versionen, retuschierte Versionen, was die Zusatzinfos wirklich sind am Ende.
Okay. Ich denke mal, es wird 1:1 sein, der Gesamtausgabe. Also zumindest habe ich jetzt nichts anderes gelesen.
Durchaus.
Aber wir werden sehen.
Wir werden sehen. Wir werden sehen, ja.
Okay. Bevor wir weiter über Comics reden, noch ein, zwei Veranstaltungshinweise. Einer unserer Hörer, Thorsten, Grüße gehen raus, hat uns darauf hingewiesen oder mich auch darauf hingewiesen. Dich auch, glaube ich, auch. Du hast auch eine E-Mail bekommen. Und zwar wird in Köln jetzt am 19. September eine Veranstaltung stattfinden zu Barbara Jelens aktuellem Werk Emmy Arbell, Die Farbe der Erinnerung. Hinweis dahingehend schon, ist ein Comic, der auch Holocaust-Aufarbeitung betreibt und wir wissen, was in unserem Land hier gerade los ist. Ich spreche da als in Ostdeutschland geborener Mensch und immer noch hier lebender Mensch aus sehr, sehr betroffenen Gründen. Daher war es mir auch wichtig, das hier nochmal zu erwähnen. Am 19. September im Domforum in Köln um 19.30 Uhr Lesung, Präsentation und so weiter des Werks. Barbara Jelen ist vor Ort. Veranstaltung ist kostenlos. Wir packen unten einen Veranstaltungslink in die Episodenbeschreibung rein. Es wird lediglich darum gebeten, dass man vor dem Erscheinen sich anmeldet, damit man auch sehen kann, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer kommen. Ja.
Jawohl.
Shoutout geht raus. Lasst euch das nicht entgehen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Das wäre das. Und dann noch ein Hinweis vorab. Da reden wir vielleicht später noch mal in einer der nächsten Folgen, sofern wir dazu kommen oder weisen noch mal darauf hin. Am 21. September ist der Manga Day in Deutschland. Deutschlandweit. 30 Manga werden teilnehmen durch insgesamt 1200 Geschäfte und Bibliotheken sind dabei. Ihr kennt das, den Gratis-Comic-Tag. Hier ist der Manga Day, ist der dritte in Folge am 21. September. Auf der Homepage des Manga Day könnt ihr euch auch Infos zu den Titeln und so weiter, die stehen mittlerweile fest, besorgen. Ja, lasst euch das nicht entgehen, wenn ihr Comic-Shops in der Nähe habt, Manga-Shops in der Nähe habt oder auch, was weiß ich, reguläre Bibliotheken, Buchläden und so weiter. Die nehmen alle teil in der Regel. Da gibt's immer was zu holen. Macht das. Unterstützt den Tag. Genau. So.
Ich glaube, das waren unsere News und Ankündigungen, oder?
War nicht so viel in der letzten Woche, ja? War ein bisschen arg wenig.
Bisschen ruhiger als sonst.
Soll auch mal sein. Ich habe ein paar geschobene Titel. Den einen muss ich nachholen jetzt. Weil den wollte ich in der letzten Woche schon machen, aber wir haben ja in der letzten Woche brachial lange aufgenommen.
Das stimmt.
Entschuldigung nochmal dafür. Wir haben heute auch ein paar Titel in der Pipeline, aber wir müssen gucken, wie weit wir zurechtkommen. Kann sein, dass wir wieder was schieben müssen. Deswegen hole ich jetzt nach Houses of Unholy. Das wollte ich letzte Woche schon ansprechen. Ihr wisst das, wenn Ed Brubaker und Sean Phillips einen Comic rausbringen, dann ist einer in Deutschland mindestens immer sehr begeistert und das ist der Emu. Der flippt dann immer sehr aus und lässt alles stehen und liegen. Und wenn dann der Mittwoch angebrochen ist und der Comic rauskommt, dann bin ich immer ganz, 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 ganz schnell dabei, für unfassbar viel Geld so eine Graphic Novel zu kaufen. Aber das stört mich dann nicht, weil das ist es fast immer wert. Warte, jetzt muss ich überlegen, ob es das einmal nicht war. Nee, war es nicht. Das Kreativteam hinter Criminal, was zuletzt vor allem mit der Reckless-Comic-Reihe aufgefahren ist, wo, glaube ich, 4 oder 5 Graphic Novels rauskamen, die alle exzellent waren. Zuletzt waren es jetzt insgesamt 3 Graphic Novels, die unabhängig voneinander erzählt wurden. Houses of Unholy ist die neueste davon. Und in der geht es um die Figur Natalie Burns, die Story fängt damit an, dass sie einen Jungen entführt und irgendwo in den Bergen sich eine Waldhütte mietet und den Jungen dorthin verschleppt, weil sie beauftragt wurde von den Eltern, den Jungen aus irgendeinem Kult zurückzuholen. Das geht exzellent schief. Sie wird direkt verhaftet. Und in der Story entwickelt sich das denn so, dass man erfährt, dass sie in Kindheitstagen, und ich meine wirklich sehr frühe Kindheitstage, so 6, 7 Jahre alt, in der sogenannten Satanic Panic, erzähle ich gleich was zu, mit einer Reihe von anderen Kindern Betreuer eines Feriencamps beschuldigt hat, satanische Rituale vollzogen zu haben, in denen diverse krasse Sachen mit ihnen als Kindern abgezogen wurden. Und es kam auch zu Gerichtsverhandlungen und so weiter. Und natürlich ist das alles als dramatischer Schwindel aufgeflogen. Es hat aber heftige Konsequenzen für diese sehr, sehr unschuldigen Betreuerinnen und Betreuer gehabt, was zu Jobverlusten führte, teilweise sogar Selbstmord führte. Und sie halt seitdem damit leben muss, mit dem Mist, den sie als Kind gebaut hat. Schuldfrage will ich jetzt hier mal gar nicht thematisieren für ein Kind in dem Alter. Aber ja, und jetzt ist der Plot der Geschichte so, dass sie vom FBI aufgesucht wird, weil 3 der Kinder, mit denen sie das damals gemacht hat, auf mysteriöse Weise brutal ums Leben gekommen sind. Und das FBI hier ein Schema erkennt, dass da möglicherweise noch weitere Leute, die daran beteiligt waren, damalige Kinder, jetzt ebenfalls bald auf mysteriöse Weise umkommen könnten. Ja. Und sie versucht dann halt zusammen mit dem FBI rauszukriegen, was hier die Beweggründe sind, was da der Hintergrund ist. Story super. Also Ed Brubaker, Sean Phillips ist eine sehr, sehr solide, und wenn ich bei denen sage solide, meine ich sehr gute Story. Sean Phillips arbeitet hier mit seinem Sohn zusammen, der das Ganze koloriert, mit Jacob Phillips. Ist jetzt, glaube ich, schon die 2. oder 3. Zusammenarbeit, die machen mit Brubaker zusammen. Also passt wie die Faust aufs Auge. Er hat ja dann so ein bisschen die Elizabeth Brightriser abgelöst, die das früher koloriert hat und aus Gründen nicht mehr dabei ist. das Motiv selber oder das Thema mit der Satanic Panic fand ich super. Fand ich wirklich richtig gut, weil das was ist, was Brubaker nicht zum ersten Mal aufgegriffen hat. Das hat bei Reckless schon mal stattgefunden. Mhm. Es waren so viele Nuancen, die wir bei Fatal in seiner Ongoing-Serie, die er auch mit Phillips zusammen gemacht hat, schon thematisiert hatte. Da halt noch in einem anderen Korsett, Story-Korsett mit drin. Und ich habe jetzt auch wieder echt Bock gekriegt, Fatal nochmal zu lesen. Und werde das wohl zeitnah auch tun. Kleine Vorwarnung hier, werden wir bei Zeiten sicherlich nochmal drüber reden. Ich fand das aber sehr krass, weil ich hatte ja vor einiger Zeit James Tynions Department of Truth nochmal komplett gelesen.
Ja.
Und da ist ja auch diese Satanic Panic, auch diese Verschwörungstheorie, die da ein wichtiges Thema drin ist. Und Brubaker greift das hier ein bisschen auf in dieser Story. Und das fand ich wirklich bemerkenswert, wo da diese Schnittmengen sind. Unabhängig davon, dass das sehr, sehr weit voneinander entfernt erzählt wird, aber es gibt trotzdem Schnittmengen. Und wir hier in Deutschland haben, glaube ich, so gar nicht mitbekommen, was das für eine krasse Verschwörungsscheiße in den Staaten war, also in den 80er Jahren.
Ja.
Also, kennst du das Thema Satanic Panic, Andreas?
Ja, klar, natürlich, als Dungeons and Dragons Spieler und Metal-Hörer muss man sich ja irgendwann mal damit auseinandersetzen, da damals in den USA ja auf diese Sparte das Ganze geschoben wurde.
Ja, ja.
Also das mit Metal-Musik, mit Dungeons and Dragons, mit all dem Kram, mit Fantasy-Romanen, mit alle Kinder umgedreht werden eigentlich zu Satanisten, indem sie das konsumieren. Und ich finde das Setting super, weil das ist sehr unverbraucht, zumindest als deutscher Leser. Ich glaube, in Amerika ist es ein bisschen anders. Ich glaube, da findest du da ganz schön viel Kram zu, der da drumherum erzählt. Aber als deutscher Leser ist es ein sehr unverbrauchtes Setting, mit dem wir uns hier nie wirklich auseinandergesetzt haben.
Ja. Wir sind halt zeitlich Satanic Panic angesiedelt. Frühe 80er bis hin in die 90er ging das. Und das resultierte so ein bisschen aus vielen Sachen, die so aus den 60er, 70er Jahren aufgeschwappt sind. Aufkommende Heavy-Metal-Musik, bis hin zu den Tate Bianca-Morden durch die Manson-Family. Ja, was du schon sagtest, Dungeons and Dragons und so weiter. Alleine, wenn ihr euch Stranger Things anguckt, die Dungeons and Dragons-Thematik, die in der Serie aufgegriffen wird, dieser Irrwitz von den, ich mache hier gerade die Gänsefüße, konservativen amerikanischen Bevölkerung, die hinter jedem, was irgendwie andersartig ist, sofort irgendwelche satanischen Rituale vermuten. Das ist dieses Satanic Panic. Und das ist eine riesengroße Verschwörungstheorie in den USA zu dieser Zeit gewesen. Weil jeder, der sich irgendwie andersweitig benommen hat, da haben Eltern vermutet, da steckt irgendwas Krankes dahinter, was irgendwie von Dämonen beseelt wurde und so weiter. Und ja, das hat sich dann irgendwann in den 90er Jahren so ein bisschen im Sande verlaufen. Mittlerweile gibt's da jetzt andere Trends für Flat Earther und so weiter. Also die scheinen sich wirklich alle paar Jahrzehnte irgendeinen neuen Bullshit auszudenken. Aber das ist halt wirklich was bei uns so ein bisschen vorbeigegangen ist. Ja,
ja, glaube ich auch. Also ich wüsste zumindest nicht. Vielleicht müsste ich meine Eltern mal fragen, ob das mal immer ein großes Thema war.
Ja, ich brauche da leider nicht fragen. Wir hatten da diverse eiserne Vorhänge, die sowas, glaube ich, verhindert haben, dass das bis zu uns kam.
Ja, wahrscheinlich.
Mhm.
Ja. Ich seh meinen Vater am Dienstag. Wir gucken zusammen Robocop im Kino, den alten.
Geil.
Ich frag ihn mal, ob Satanic Panic was in Deutschland war.
Mhm. Nee, auf jeden Fall, Houses of Unholy ist bei Image Comics erschienen. Im Digitalen hat es um die 20 Euro gekostet. Ist bisher ausschließlich im Hardcover verfügbar. Ich habe, nachdem ich auf Instagram gepostet habe, dass ich es gerade lese, auch direkt Anfragen bekommen, gibt's das auch im Deutschen? Leider nein. Ed Brubaker und der Deutsche Comic Markt sind ein bisschen auf Kriegsfuß. Das ist sehr überspitzt formuliert. Das liegt vor allem daran, dass Ed Brubaker sehr konkrete Vorstellungen hat, ich habe das hier schon mal erwähnt, wie seine Werke im Printform erscheinen sollen. Für viele deutschsprachige Verlage ist das recht unrentabel, die Vorstellungen, die er da hat, was dazu führte, dass, glaube ich, seit Kill or Be Killed nichts mehr von ihm im Deutschen veröffentlicht wurde. Und das ist ein paar Jahre her.
Stimmt, ja, bei Splitter ist Kill or Be Killed gekommen.
Genau. Das war, glaube ich, das Letzte. Da haben wir auch schon Fatal ist ja auch schon gescheitert. Mit Panini hat es eingestellt, Danny Box hat es dann aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob die es zu Ende gebracht haben. Aber das kriegt man im Deutschen auch nur, wenn man bereit ist, unterschiedliche Formate zu kaufen. Kann man das lesen in deutscher Übersetzung? Was kam schon nicht? Also Reckless definitiv auch nicht. Die Sachen, die danach kamen, Night Fever und so weiter, alles kam gar nicht. Ja. Das ist ja traurig. Ja, kann man halt wirklich nur im Englischen lesen, leider. Aber da halt in unterschiedlichsten Formen, in wunderschönen Hardcovern oder auch in digitaler Form. Primär natürlich bei Image Comics.
Jawohl.
Ja.
Was man auch bisher nur im Englischen lesen kann und wo ich mich habe von dir überreden lassen, da doch mal reinzugucken, ist ein Titel, wo ich vor kurzem noch verwundert war, dass er überhaupt existieren soll.
Wir haben uns beide darüber lustig gemacht. Wir haben uns beide darüber lustig gemacht, ja.
Also bitte, Alien vs. Avengers. Ja. Wer hätte es gebraucht? Ich weiß jetzt, wir hätten es gebraucht.
Ist das so?
Zumindest das erste Heft ist da.
Ja.
Und ich war schon sehr positiv überrascht, bin ich ganz ehrlich. Also nicht nur, dass es bei Esa Rebic toll aussieht, war mir schon vorher klar.
Ja. Also der Grund, weswegen du es dir jetzt gekauft hast, normalerweise würde ich jetzt fragen, warum hast du es dir überhaupt gekauft? Ja, bei so einem Titel bin ich normalerweise raus. Der Grund, weswegen du es dir gekauft hast, war, weil ich auf den Sack gegangen bin und gesagt habe, kauf dir das. Ich will mit dir darüber reden. Aber warum habe ich mir gekauft? Ja, Jonathan Hickman schreibt, Esad Ribic, also Thor God of Thunder, Esad Ribic, hat gezeichnet. Und ich habe zuletzt Alien Romulus im Kino gesehen und war wieder gehypt. War wirklich sehr wieder gehypt. Und es ist ein überformatiges Heft. Wir haben, was heißt überformatig? Also wir haben 40 Seiten. Wir haben einen kriminellen Coverpreis.
Mhm.
Einen kriminellen Coverpreis. Über den reden wir gleich. Aber wir haben Jonathan Hickman, der schreibt. Und von Jonathan Hickman war in letzter Zeit, was ich gelesen habe, Fantastic Four und so weiter, bis zu Ultimate Comics Spider-Man, bis zu Wolverine Revenge. Alles brutal gut. Und ich hatte Bock. Und habe dann geschluckt, als ich es gekauft habe, weil ich einen Coverpreis gesehen habe. Für um die 8 Euro zahlt man auch im Digitalen.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, was der deutsche Printpreis ist. Ich glaube, $7,99 ist die Printausgabe auch.
Ja.
So ungefähr wird es dann auch eine Heftversion sein. Aber ich habe erstmal geschluckt und habe gesagt, okay, das erste Heft nimmst du mit. Es sind, glaube ich, 4 Ausgaben sollen sein. 4 Ausgaben wären es, glaube ich. Die zweite kommt erst im November. Ja, worum geht's? Der Titel lässt es vermuten.
Ja, im Großen und Ganzen lässt der Titel es vermuten. Aber es ist alles ein bisschen weiter, als ich erwartet hätte. Es ist nicht einfach nur ein, da sind die Avengers, da sind die Aliens, kämpfen mal gegeneinander. Sondern die Aliens haben schon diverse Planeten überfallen und halt auch die Erde, die sie eingenommen haben. Oder zu größten Teilen angenommen haben. Es gibt so eine Stadt, die übrig ist. Da ist so die letzte Instanz der Menschen. Da sind auch noch diverse Helden anzutreffen. Ich bin der festen Überzeugung, wir haben noch nicht alle gesehen im ersten Issue.
Also,
daher würde ich da noch keine Liste rausgeben. Aber es sind einige Avengers übrig und die versuchen sich halt gegen diese Alien-Invasion zu behaupten.
Die auch ein bisschen forciert ist, die ist ja nicht zufällig. Diese
Genau, die ist überhaupt nicht zufällig. Das erfahren wir so ein bisschen im Prolog, wie es dazu kommt. Und außerdem spielt alles, ich würde jetzt mal sagen, 40 Jahre in der Zukunft, 50 Jahre in der Zukunft, also deutlich gealterte Helden. Da ist schon einiges in Zeit vergangen und auch dieser Krieg gegen die Aliens geht schon einige Zeit. Das ist also jetzt
Müssten etwas weniger als 40 Jahre sein, weil eine Figur ihr Alter sagt.
Ja, und da war ich mir so ein bisschen unsicher.
Genau, da versuche ich jetzt nur nicht zu spoilern, weil ich weiß, wie alt sie ungefähr ist.
Ah, guck mal.
Etwas weniger als, also in der aktuellen Kontinuität. Aber es scheint eine alternative Realität zu sein.
Ja.
Woran hast du es festgemacht? Es ist halt die Frage, können wir es spoilern, wollen wir es spoilern?
Nee, das ist bisher nur das erste. Ich glaube, wenn alles da ist, können wir drüber sprechen.
Ja.
Aber lass die Leute das noch entdecken, jetzt wo nur das erste Heft da ist.
Naja. Okay.
Aber glaube ich auch.
Es ist nicht zu weit vorgegriffen. Alternative Realität. Ihr braucht euch um die Kontinuität nicht scheren. Man merkt das an diversen Aspekten in der Handlung. Es war etwas viel Exposition. was möglicherweise auch notwendig war, weil man halt nur 4 Hefte hatte.
Ja, ich glaube auch, das könnte man kritisieren. Das war sehr mit dem Holzhammer am Anfang.
Nicht nur
am Anfang. Guck mal, lieber Leser. Ne? Ja, so. Also ich finde, die letzten 10 Seiten gingen dann so ein bisschen in das über, was man erwartet hätte.
Mhm.
Und vorher war schon sehr viel Holzhammer und sehr viel, und das musst du wissen und das musst du wissen und das musst du wissen.
Genau, genau. Aber halt, das ist halt wichtig, auch da, um dir den Kontext zu erschließen, wann handelt das beispielsweise, wie wir rausgekriegt haben, wie viele Jahre in der Zukunft das ungefähr handelt, basiert auf einer Expositionsaussage einer Figur, die in der Form vielleicht ein bisschen unbeholfen wirkte, ihr Mittel zum Zweck war, das war okay. Aber meine Fresse, wie gut war bitte diese Atmosphäre?
Ja, und das ist es halt. Ne? Und die kommt zum Ende hin raus. Es gibt einen Cliffhanger, den ich richtig toll fand.
Ja,
absolut. Wo so die letzte Seite, okay, jetzt muss ich aber auch weiterlesen. Jetzt will ich wissen, wie es da weitergeht. Und das war deutlich unterhaltsamer, als ich erwartet hätte.
Mhm.
Und ich wette, Alien vs. Avengers kommt auch im Deutschen.
Garantiert wird das im Deutschen kommen. Das wird ein Lizenz-Overkill sein. Wir haben ja bisher auch, wir haben ja Wolverine Predator mal bekommen. Das ist dasselbe Line-Up. In den Staaten ist jetzt, glaube ich, in der vorletzten Woche Predator Black Panther gestartet.
Ah, okay.
Ja, das wird, weiß ich nicht, ob das kommt. Aliens vs. Avengers wird garantiert kommen, alleine weil Hickman geschrieben hat. Da bin ich ganz zuversichtlich. Aller Voraussicht nach erst frühestens im nächsten Jahr, logischerweise. Wie gesagt, das zweite Heft kommt in den Staaten erst im November. Schmerzhafterweise. Bisher hat, abgesehen von der Holzhammer-Exposition, muss ich sagen, meine Fresse, bitte gib mir mehr davon. Das war richtig, richtig gut. Artwork toll, Atmosphäre toll, die restliche Schreibe von Hickman toll, die Figuren waren toll. Ich habe mir den Soundtrack von Alien auf die Ohren gegeben dazu. Das hat wunderbar funktioniert. Ich habe diverse Male zurückgeblättert, ich habe diverse Male vorgeblättert. Habe sehr viel Spaß an diesem Heft gehabt. Kudos ans Kreativteam. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass das so ein Kracher wird. Ja.
Dito, ich hätte auch gedacht, das wäre eher eine Witznummer, bis man die Kreativen gesehen hat.
Mhm.
Wir haben heute einen relativ langen Blog, denn ich habe es letztes Mal schon angekündigt, ich werde ganz viel Tom King lesen und du hast alles das gelesen plus noch ein bisschen mehr.
Ja.
Was ich gelesen habe. Lass uns doch mit ein bisschen mehr anfangen und dann stimme ich mit ein in all die Dinge, die ich jetzt mir die letzte Woche durchgelesen habe.
Ja, also eigentlich haben wir vor, in den nächsten Zeiten ein bisschen mehr über Tom King zu sprechen. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass wir heute auf zwei Titel ein bisschen detaillierter eingehen, einen erwähnen, das vor allem auf die Superhelden-Titel. Weil der Mann schreibt momentan, wenn ich nichts vergesse, an 6 Titel insgesamt für den US-Markt. Wahrscheinlich sogar 7. 7. Einer ist angekündigt, aber noch nicht erschienen. Ja. Also 6 Titel erscheinen aktuell. Wir haben Wonder Woman, worüber wir gleich sprechen. Wir haben der Pinguin, worüber wir gleich sprechen. Wir haben Jenny Sparks, worüber ich jetzt gleich reden werde, ganz viele jetzt gleich, aber in einer späteren Folge, wenn nämlich mehr dazu auf dem US-Markt erschienen ist, reden wir über Helen of Windhorn, wir reden über Animal Pound und wir reden über Love Everlasting.
Ja.
Ja, so. Jenny Sparks kam letzte Woche das erste Heft, haben wir deshalb jetzt reingezogen, weil es halt ein Superhelden-Titel ist. Ich habe mir das erste Heft angeguckt, du hast noch nicht gelesen, ne?
Nein, habe ich noch nicht.
Ich habe alle Grundvoraussetzungen, die man für dieses Heft haben muss, nicht, weil ich The Authority nie gelesen habe.
Ja, geht Jenny mir ähnlich. Ja.
Jenny Sparks ist ein Nebencharakter aus The Authority, komischerweise eigentlich verstorben, komischerweise hier wieder am Leben. Das wird so ein bisschen angerissen. Und ich muss sagen, ich habe das erste Heft gelesen, was ganz nice war. Ich aber im Leben nicht verstanden hätte, wenn ich nicht zufälligerweise eine Woche vorher einen Comic-Podcast mit Tom King gehört hätte, wo er mehr über den Background dieser Reihe erzählt hat. Ich hätte nichts kapiert.
Ja.
Ja. Jenny Sparks, wie gesagt, eine Nebenfigur aus Warren Ellis' The Authority, ist eigentlich in dem Comic bereits gestorben, ist eine Figur, die so ein bisschen wie ich es verstanden habe, fungiert als wenn die Superhelden am Rad drehen und richtig gefährlich werden. Dann kommt Jenny Sparks und haut auf den Putz.
Ah, okay, ja.
Das ist das, was ich wusste. Und Tom King hat das so ein bisschen erklärt, weswegen sie wieder da ist, weil, und das, ich versuche diese etwas hanebüchene Erklärung mal so sinnhaltig wie möglich zu erklären, und das wird mir nicht funktionieren, wird nicht funktionieren. Er hat das so ein bisschen beschrieben als die 2000er Jahre sind noch nicht abgeschlossen. Und durch den Impact, den 9/11 auf die amerikanische Gesellschaft hatte, hat Jenny Sparks in das Leben zurückgefunden, weil sie mit dem Millennium noch nicht fertig ist. Okay.
Lass mal so stehen, ja.
Lass mal so stehen. Deswegen ist sie jetzt auf einmal wieder da. Der Plot der Geschichte ist, steht doch so in der Beschreibung, ich mach das, also sind keine aktiven Spoiler, daher. Ja, Captain Atom dreht durch und Jenny Sparks ist auf einmal da und wird von Batman beauftragt, Captain Atom aufzuhalten. Und sie wirkt ein bisschen wie die weibliche Version von John Constantine, die mehr Kräfte hat, dass sie halt auch jemanden wie Captain Atom in die Schranken weisen kann.
Okay.
Das war's. War speziell. Ist ein Black Label-Titel. Es werden 7 Ausgaben, ursprünglich hat 6 angekündigt. Er hat noch eine 7. Ausgabe rausgehandelt, weil er die wohl brauchte. Nachdem ich das erste Heft gelesen habe, weiß ich auch warum, weil da muss noch ein bisschen Plot kommen, damit da auch ein bisschen mehr Substanz hinter ist.
Ah, interessant. Ja, ich würde tippen, dass wir sogar im Deutschen bekommen, weil sie haben gerade The Authority komplett nochmal rausgebracht.
Das wollte ich auch sagen. Ist eine 50-50-Chance, muss ich sagen.
Ja, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering wie bei anderen Titeln, die wir hier haben, wo wir von Anfang an sagen, kommt wahrscheinlich nicht.
So, also Panini hat jetzt 2 große Tom King-Titel nicht gebracht. Danger Street, was ich verstehen kann, weil zu viel Special Interest selbst für DC-Leser. Aber sie haben auch nach wie vor Gotham Year One nicht gebracht. Nach wie vor eine der besten Arbeiten, die der Mann je geschrieben hat. Sie bringen es nicht, obwohl es so obviously irgendwas ist, was man mit dem Batman-Statement verkaufen könnte. Was sie immer machen.
Ja.
Ja, also Batman Metal, Batman Death Metal, was im Original nie irgendwie mit Batman assoziiert wurde, in der Form, weil es halt im Namen nicht drin stand, bei uns im Deutschen schon. Hätte man da machen können, sie haben es trotzdem nicht gebracht. Und deswegen sage ich hier 50-50-Chance aus dem Grund, weil die Authority neu aufgelegt wurde. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie die Finger davon lassen.
Ja, aber ich wollte nur sagen, ich finde, die Chance ist deutlich höher als bei anderen Titeln.
Ja.
Wo wir uns immer schon sicher sind, dass sie nicht kommen.
Mhm. Ja, kann sein. Kann sein, durchaus. Okay. Wie hat dir Wonder Woman gefallen? Du hast das erste Panini-Paperback gelesen.
Genau, wir hatten ja schon mal über die ersten 2 Hefte, glaube ich, gesprochen. Jetzt ist das Panini-Paperback da und ich habe die ersten 6 Hefte gelesen und bin deutlich versöhnlicher als zuletzt mit der Reihe.
Versöhnlicher, okay.
Ja, letztes Mal war ja so ein bisschen, also vielleicht waren die ersten 2 Hefte auch ein schlechtes Beispiel. Das Pacing im ersten Heft war mir zu hoch, das ist mir immer noch für mich so der Fall. Weil zu viel Politisches auch passiert in so 3 Seiten, damit dieser Grundplot steht, dass die Amazonen verjagt werden sollen. Und dann kommt das zweite Heft, was ja eigentlich nur innerhalb von 15 Minuten spielt. So, und dann halt eine ganz andere Länge hat. Aber im Gesamten hat mir Wonder Woman echt gut gefallen. Ich finde die Richtung toll, die er eingeschlagen hat. So ein bisschen als Rebellin, die aber im Land bleibt, ihre Stellung hält. Alles verteidigt, was da ist. Das gefällt mir gut. Ich erkenne seinen Schreibstil, man erkennt seinen militärischen Background sehr stark in dem, was er da erzählt.
Kontext, Tom King hat früher für die CIA gearbeitet.
Ja, genau. Und das merkst du halt extrem in dieser Storyline. Gleichzeitig gibt es ja diesen Erzähler der Story, wo man ja irgendwie hinkommen muss zu der Situation. Und das Einzige, was mir tatsächlich gefehlt hat, ist alles, was vorher in der Welt von Wonder Woman passiert ist.
Okay.
Also, Wonder Woman war ja vorher scheinbar nicht da oder so und jemand anders hat ihren Platz eingenommen und das wusste ich halt alles nicht. So, das habe ich alles nicht, habe ich nie mitbekommen, keine Ahnung. Und da musste ich mich am Anfang ein bisschen reinlesen, habe ein bisschen gegoogelt, danach hatte ich aber großen Spaß mit dem, was hier passiert.
Ja.
Und Daniel Sampere als Zeichner ist fantastisch. Das
unglaublich,
passt.
Oder?
passt unfassbar gut. Das macht mir wahrscheinlich am meisten Spaß an allem, dass es gleichzeitig noch so gut aussieht und sich so gut weglesen lässt.
Wie findest du, dass Tom King die Charakterisierung von Wonder Woman hinbekommt? Ich meine, jeder, das wird euch da draußen garantiert auch so gehen, wenn ihr Superhelden-Titel lest. Ihr habt immer so eine Wunschvorstellung oder so eine Blaupause-Vorstellung eines Charakters vor Augen. wie ihr denkt, dass diese Figur agiert, wie sie sich verhält, wie sie auf bestimmte Situationen reagieren würde. Ich habe das ja beim letzten Mal gesagt, als wir über diesen Wolverine-Comic gesprochen haben, den du aus der Marvel-Must-Have-Reihe rausgegriffen hattest, dass das ja bei mir so ein bisschen prägend war, wie ich Wolverine definiert habe für mich, als ich noch ein Kind war, ein Teenager war und diesen Comic damals las. So ist das ja bei jeder Superheldenfigur auch. Also wenn ihr einen Batman-Comic lest und ihr habt ja immer so eine Vorstellung, wie verhält sich Batman, wie verhält sich Superman, wie verhält sich Spider-Man, wenn ihr einen Titel lest. Und so ist es ja auch bei Wonder Woman wahrscheinlich. Wie findest du, dass Tom King deine Vorstellung von Wonder Woman trifft oder eher nicht trifft?
Ich würde mir wünschen, dass sie manchmal ein bisschen proaktiver ist.
Was heißt proaktiver?
Ihr passieren viele Dinge, aber sie treibt wenig Dringe voran. Das könnte sich gerne ändern. So, ich habe bisher immer das Gefühl, ich laufe neben ihr her und dann auf mal passiert ihr was und sie muss reagieren. Sondern sie treibt die Handlung aber nicht so richtig voran. Das könnte sich ändern. Ansonsten, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ein bisschen distanzierter, als ich sonst Wonder Woman mag. Aber die ist schon eine coole Sau halt in den Comics. Ja. So, das mag ich. Das macht Spaß zu sehen, weil du merkst, dass sie so über allen Dingen steht und sich dem auch bewusst ist. Und das kann Spaß machen, aber daran darfst du dann auch am Ende nicht kaputt gehen.
Ja. Genau, also ich sehe es ähnlich. Ich finde halt, dass King genau diese wie soll man sagen, ja, dieses über allen Dingen stehen, was du gerade sagtest, dass er das halt auf den Punkt trifft. Sie wirkt wie diese unfehlbare moralische Instanz.
Ja.
Ja, und okay. Genau. Und du sagtest ja gerade, dass sie eher diese passive als aktive Verhaltensweise an den Tag legt. Was Sinn ergibt, wenn du merkst, wie Tom King diesen Plot aufbaut. Es geht ja technisch gesehen spielt er mit diesem Medium Fake News, ja, dass halt durch bestimmtes Framing in einen falschen Kontext rücken von Fakten, Ausblenden von Fakten, Behaupten von Unwahrheiten, bestimmte Dinge in Gang gesetzt werden, die zu massiven gesellschaftlichen Problemen führt. Ihr wisst ganz genau, wofür das ein Paradebeispiel ist.
Ja, ja, absolut. Es wird alles überspitzt in dem Moment.
Genau.
Er nimmt auch sehr stark dieses männliche Bild auseinander, wie man sich als Mann sieht.
Genau.
Es gibt so eine Stelle, da wird er sehr stark mitgespielt, dass Wonder Woman einem Soldaten aufgrund etwas die Männlichkeit gestohlen hätte.
Ja.
Was bewusst überspitzt war. Also man könnte das kritisieren, dass es ja komplett drüber war in diesem Comic, wie das dargestellt wurde, aber es war ja bewusst überspitzt, damit man
versteht. Ja, natürlich, das war exakt auf dem, das war genau richtig so. Ja, das fand ich mega gut, das war, mit dem Aspekt spielt er ja, und das heißt, der aktive, Plot voranbringende Part ist ja quasi diese männerdominierende Gesellschaft, das Patriarchat quasi, was den Plot in der Form voranbringt und sie, ich will nicht sagen, lässt es geschehen, aber sie, ohne sich einzumischen, betrachtest du halt diesen Plot aus ihrer Sichtweise und sie reagiert halt nur darauf. Und es zeigt halt, wie schnell durch diese Bullshit-Entscheidungen und durch diese Unwahrheiten, die betrieben werden und kommuniziert werden, ein gesamtes gesellschaftliches Bild, das der Amazonen beispielsweise, komplett kippt. Das ist ja letztendlich nur eine Metapher für alles Mögliche, was da passiert, ob das jetzt Flüchtlinge sind oder sonst was. Ja, das ist nur eine Metapher dafür. Und ich meine, wer bei uns hier in Deutschland die Nachrichten in den letzten 7 Tagen verfolgt hat, da könnt ihr das 1:1 drüberlegen. 1:1 könnt ihr das da drüberlegen. Und das finde ich halt einen sehr, sehr schönen spielerischen Ansatz mit diesem krassen Thema, der das in gekonnt in eine dynamische Weise in einen Superhelden-Comic einfließen lässt. Und finde ich super. Deswegen meine ich halt, ich habe seit Ausgabe 1 extrem viel Spaß an Wonder Woman.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Und gleichzeitig wird es ja von den Patriarchaten erzählt, diese Geschichte.
Ja, ja,
klar. Da bin ich noch gespannt, was sich daraus noch ergibt. Ob da nicht noch die eine oder andere Lüge drin ist.
Maul.
Ja, genau. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Geschichte im Nachhinein nochmal korrigiert werden muss.
Ah.
Von Wonder Woman. Ja. Weil da das ein oder andere drin ist, was wohl gar nicht passiert ist.
Mhm.
Ja.
Wonder Woman, super. Erste Ausgabe, wie viele Hefte waren drin, hast du gesagt?
Sechs. Die ersten sechs Hefte, 23 Euro bei Panini.
Ja.
Werde ich weiterlesen.
Ja. Kontext, weil ich das vorhin sagte, dass eine Ausgabe zu auch einer Serie erschienen war, die wir heute besprechen. Das war Wonder Woman, war da gemeint. Zu Absolute Power war das. Weil jetzt in der aktuellen Ausgabe, das war ein Tie-In für Absolute Power. Das habe ich inhaltlich ausgeklingt.
Ja.
Weil es halt thematisch auch mit dem regulären Run nichts zu tun hat.
Natürlich nicht. Wie immer bei diesen Tie-Ins unterbrechen sie einfach mal das, was man gerade liest.
Ja.
Da ist man richtig glücklich als Leser.
So.
Wo man viel näher rangeht als an Wonder Woman, ist beim Pinguin.
Mhm.
Denn ich habe jetzt das erste Pinguin-Paperback gelesen und das stimmt. Also natürlich habe ich das gelesen, aber ich habe noch viel mehr gelesen. Und was hier nicht drin ist, ist das Heft 0.
Aus Gründen, Andreas, das weißt du doch, aus Gründen angeblich.
Aus Gründen ist das Heft 0 nicht mit drin. Das ist im Deutschen in den Batman-Heften 73 und 75 erschienen. Als Backup-Story hinten drin.
Mhm.
Und wird natürlich im Redaktionstext vorher auch nochmal aufgearbeitet. So fair muss man da sein. So, man kriegt schon den Background, was da passiert, kriegst du mit, bevor du anfängst zu lesen. Und der Background ist, dass der Pinguin sich eigentlich aus Gotham komplett zurückgezogen hat. Er hat seinen Tod vorgetäuscht und arbeitet jetzt als Blumenhändler in Metropolis.
So einfach.
Was man halt so macht.
Ja, ja.
Ja, wenn man sich als Gangster was zurückzieht. Aber durch Umstände, die ich nicht verraten möchte, kommt es dazu, dass der Pinguin wieder zu Gotham zurückkehren muss. Es scheint erstmal, zumindest in den ersten Ausgaben, nicht unbedingt sein freier Wille zu sein. Und wir beobachten hier zwei Dinge in diesem Paperback. Das eine ist, er sucht sich eine Mannschaft zusammen, um wieder in Gotham Fuß fassen zu können und hat da sehr bestimmte Figuren im Blick, die man alle sehr ausführlich kennenlernt. Und das andere ist, man geht an die Anfangstage des Pinguins zurück, wie er Batman kennenlernt, wie er sich überhaupt dahin gearbeitet hat, wo er hingekommen ist. Und das wird in diesem Paperback alles abgearbeitet in den ersten 7 Heften, was ich eine sehr komische Zahl fand.
Mhm.
Aber ich verstehe jetzt warum, weil die eine Story mit dem einen Heft dann abgeschlossen wird.
Mhm.
Mit dem 7. Heft. Boah, hat mir das gut gefallen.
Heftig, ja?
Da richtig, richtig stark. Ist eine dieser Maxi-Serien von Tom King. Es wird am Ende, glaube ich, 12 Hefte werden.
Genau, das letzte Heft kommt jetzt im September raus.
Genau, also 2 Paperbacks bei Panini.
Mhm.
Und dieses ganze Setting, dieses Gangster-Setting, ein gefallener Boss, das liegt Tom King halt. Und das merkt man so, dieses Aufarbeiten, dieses Hochraffen des Pinguins, doch nochmal zurück zu Gotham zu gehen, sich auf seine alten, naja, Werte ist hart beschrieben, aber sich wieder darauf zu besinnen und irgendwie seine Vormachtstellung wieder auszubauen. Da habe ich schon so Soprano-Vibes bekommen, wie er das macht.
Also ein bisschen gemischt mit Ocean's 11, ja. Wie er sich da so sein Team aus skurrilen Charakteren zusammensucht. Das fand ich auch schon ein bisschen Ocean's 11-like, ja. Gezeichnet von Raphael de la Torre. Sieht fantastisch aus.
Ja, genau. Hat so ganz groben Strich, düster.
Ja. Erinnert ein bisschen an die Daredevil-Sachen, die wir letzte Mal besprochen haben, oder?
Komplett, und deswegen gefällt es mir auch so gut.
So.
Ich bin ein einfacher Mann, mir gefällt sowas. Ja.
Simple guy, make me happy. Genau, und deswegen habe ich auch, nachdem ich das wieder gelesen hatte, auch so gedacht, es wäre eigentlich mal ziemlich cool, sollte es mal so kommen, dass dieser exklusive Deal, den Tom King mit DC bzw. Warner hat, und der wird noch eine ganze Weile laufen, weil Tom King schreibt ja nicht nur Comics für Warner, er schreibt ja auch Serien und Filme. Der produziert ja unter anderem und federführend aktuell die Green Lantern-Serie, die kommen soll.
Okay.
Die schreibt er, produziert er. Mhm. Ja. Sollte er irgendwann mal wieder dazu kommen, für Marvel zu arbeiten, was sehr unwahrscheinlich ist, aufgrund dieser Deal-Geschichte, wie geil wäre bitte Tom King an einem Comic zum Kingpin?
Ja. Ja, das würde komplett passen und würde auch so ein bisschen in dieses Muster hier fallen.
Ja.
Aber das macht gar nichts. Also ich lese das gerne nochmal mit dem Kingpin.
Ja.
Das
wäre gut, oder?
Das ist so atmosphärisch, das ist so dicht. Jedes Heft ergibt seinen Sinn und hat so seinen Platz in dieser Geschichte.
Mhm.
Also hier pro Heft lernt man ja einen, oder hinterher lernt man pro Heft einen dieser Leute kennen, die er anheuert.
Mhm.
Und wie er die anheuert. Und man könnte jetzt hinterfragen, muss ich das alles wissen? Und nein, wissen muss es nicht.
Aber es unterhält dich.
Ja, genau, es unterhält dich und die ganze Atmosphäre baut sich daraus auf,
ja,
weil du den Pinguin auch so gut kennenlernst, mit welchen Tricks und Spielchen. Also es ist nicht immer nur, er geht nicht nur hin und schlägt ihn ins Gesicht und sagt, arbeite jetzt für mich.
Ja.
Sondern er überlegt sich ganz genau, wie kriege ich diese Person dazu, mit mir zusammen das einzugehen. Und gleichzeitig erfährt man auch ganz viele Geheimnisse, wie mit welchen Frauen war er zusammen.
Ja.
Und man versteht gar nicht so richtig, warum war die Frau mit ihm zusammen. Und du erfährst es auch nicht.
Ja,
aber es ist sofort klar, wenn diese Personen sich treffen in dem Comic, da ist irgendwie eine ganz seltsame Beziehung zwischen den beiden. Die haben auch beide nicht so richtig losgelassen voneinander, aber gleichzeitig ist denen bekannt, dass sie es nicht mehr brauchen.
Mhm.
Richtig gut. Das
Bemerkenswerte ist halt, wie auch hier Tom King diesen Charakter des Pinguin auf den Punkt trifft, meiner Meinung nach. Er schafft es, dir zusätzliche neue Informationen über seinen Background zu geben, bestimmte Elemente aus der Historie der Figur zu retconnen, beispielsweise das Aufeinandertreffen mit Batman und so weiter. Trotzdem schafft er es, dieses Mysterium um Pinguin nicht unnötig abzubauen. Ja.
Ja.
Das heißt, du merkst, was für ein trügerisches Crime-Genie der Pinguin ist. Auf der anderen Seite merkst du auch, wie andere, mit denen er zusammenarbeitet, ihn in Schwächen charakterisieren, wo sie seine Schwächen erkennen.
Ja. Ja,
was ihn angreifbar macht. Ja. Und das wird alles wunderbar beschrieben. Und trotzdem bleibt ja immer noch dieses Mysterium. Dieses, warum? Wie schafft er das alles so? Ja. Und das finde ich super. Das finde ich wirklich genau getroffen, ohne dass hier allzu viel passiert. Du erfährst halt primär Sachen aus seiner Vergangenheit und seine Wiederkehr nach Gotham City wird technisch gesehen nur vorbereitet. Aber du verlierst dich in jedem Heft immer und immer wieder. Und das ist einfach richtig gut geschrieben und spaßig geschrieben. Ja. Macht toll.
Ja, und wahrscheinlich das textlastigste der Tom King-Sachen, die wir heute dabei haben.
Ja,
was aber das fällt aber erst hinterher auf. Also es fällt erst auf, wenn du ein Heft gelesen hast und feststellst, wie viel Zeit vergangen ist.
Ja.
Während des Lesens überhaupt nicht störend.
Mhm.
Aber ist mir zumindest aufgefallen, dass ich für den Band am längsten gebraucht habe.
Ja. Zu der Ausgabe 0, warum die nicht dabei ist, sei noch gesagt, ja, als hatte Andreas eingangs schon erwähnt, als Backup-Story in der Heftserie gekommen, so war das auch in den Staaten. DC Comics war aber pfiffig genug, die Ausgabe noch mal mit in das Paperback vom Pinguin reinzupacken. Die ist zwar von Chip Zdarsky geschrieben, schlägt aber eine gewisse Brücke vom Chip Zdarsky Run, in der Pinguin ja vermeintlich stirbt, zu dieser Story, die Tom King hier aufbaut. Deswegen ist die da mit drin, um halt einen gewissen, ja, Story-Background noch zu haben. Panini hat sich jetzt aus welchen Gründen auch immer dazu entschieden, das hier nicht einzubauen. Ich sehe den nicht ganz so, muss ich sagen. Da war der Move von DC Comics ein bisschen plausibler, meiner Meinung nach.
Ja. Ja, ich habe es mir im Digitalen dann geholt.
Mhm.
Und habe es da erst gelesen und bin dann in die Serie reingestartet und das war schon gut so.
Also, ja. Also DC Comics hat tatsächlich diese Backup-Stories damals vor dem ersten Pinguin-Heft nochmal als Pinguin 0 veröffentlicht. So eine Woche vorher war das.
Ja.
Als ein Heft, um das auch schon vorzubereiten, weil sie wussten, dass das die Brücke dazu schlägt, zu dem, was Tom King da macht.
Ja, aber und auch notwendig ist. Ja,
ja, genau.
Und dann habe ich was nachgeholt. Endlich.
Ah.
Endlich habe ich es gemacht. Ich habe es ja letztes Mal schon erzählt, ich werde Human Target lesen und ich habe sie jetzt beide gelesen.
Geistgekrönt gelesen. Hast du es im Paperback? Zeig mal die Paperbacks bitte.
Ja, ich habe es.
Also wir können uns hier sehen, ich hätte es fast leider gesagt. Das leider bezog sich, dass ihr uns nicht sehen könnt.
Ja.
Ja. Ich habe es nämlich nur im Hardcover, deswegen.
Ja.
Nur im Hardcover.
Ja, der feine Herz nur im Hardcover.
Genau, ich armer.
Zur Prämisse, das geht hier eigentlich verhältnismäßig schnell. Human Target, eine Figur im DC-Universum, die folgende Dienste anbietet. Ich verkleide mich, dass ich so aussehe wie du, wenn du gerade Probleme hast und wahrscheinlich irgendwie ein Attentat erwartest und dann werde ich für dich umgebracht. Die ganze Welt glaubt, du bist tot. Dabei habe ich mich da nur in die Schusslinie geworfen. Der wird wirklich vergiftet. Also wirklich, wirklich. Nicht nur zum Schein, als er Lex Luthor vertritt und er hat eine Gruppe an Verdächtigen im Auge und mit einer dieser Verdächtigen bandelt er an und möchte trotzdem, er hat jetzt noch 12 Tage zu leben und möchte rausfinden, wer war denn jetzt? Warum muss ich sterben? Wegen welcher Person? Und darum dreht sich eigentlich diese zwei Paperbacks. Und auch wenn ich alles andere finde, das toll aussah und passte zur Story, ist Tom King und Greg Smallwood schon ein ganz besonderes Duo. Denn ich finde, in den zwei Paperbacks stimmt einfach alles. Also da passt die Optik so gut zur Geschichte, zu den Handlungsorten. Die sind viel am Strand. Es wird viel mit Eis gearbeitet. Und dann dieser malerische Stil von Smallwood. Boah, hat mir das gut gefallen. Das war der stärkste von den dreien, da bin ich mir sicher.
Okay, ich spreche es jetzt aus. Hast du dich gelegentlich an Darwin Cook erinnert gefühlt?
Ja, klar, natürlich. Das,
ich dachte schon, ja. Ich ging mir allein so.
Nein. Das ist ganz klarer Einfluss, aber gar nicht so, dass man das Gefühl hat, er kopiert, sondern es ist ein Einfluss.
Ja. Es ist auch ein bisschen das Setting, was halt anvisiert wird, weil es ist ein Comic, der nicht so wirklich in der Vergangenheit handeln soll, aber so wirkt, als würde er in den 50ern spielen.
Ja, und
er wirkt halt so. Und das ist so ein toller Kniff daran.
Ja. Er legt es ja auch darauf an mit diesen Kapitelbildern. Mit den Pin-Ups und so. Also nicht nur die Optik im Comic selber, sondern auch alles drumherum suggeriert das. Mhm. Auch die Figur des Human Target verhält sich wie so ein typischer Macho aus den 50ern, der den ganzen Tag trinkt, keine Hilfe von irgendwem braucht und sich die heißeste Frau im Raum schnappt. Also alle Klischees werden da irgendwie erfüllt.
So ein bisschen Parker-mäßig halt, ja.
Ja, genau, so ein bisschen Parker-mäßig. Und daher stimmt das vom Gesamteindruck her. Aber ich finde diese Story, wie er das rausfindet als Detektiv, die Personen, mit denen er sich auseinandersetzen muss, die Vergehen, die er in der Zeit selber begeht, diese unterschiedliche Abläufe der Tage und auch Geschwindigkeit. Boah, das hat mich richtig reingezogen, diese Paperbacks. Ich habe den ersten jetzt zum zweiten Mal gelesen, weil ich mir sicher war, das brauche ich nochmal, weil dem auch nicht so leicht zu folgen ist und jede Seite wichtig ist. Man kriegt zum Beispiel im ersten Heft schon eine Übersicht, was in welchem Heft passiert. Also da gibt es so die nächsten 12 Tage aufgelistet, das ist überall nur so ein Bild. Und da war ich froh, das einfach nur von vorne bis hinten gelesen zu haben. Und das war schon, obwohl ich Wonder Woman und Pinguin mag, war Human Target für mich schon so der Top-Titel von denen jetzt, der am meisten Sogwirkung für mich hatte.
Eine abermalige Bestätigung des Umstands, dass Tom King einfach der Meister der Maxi-Serien ist.
Ja, genau. Und bei Pinguin erwarte ich auch Ähnliches, wenn dann der zweite Band da war. Hm. Und Wonder Woman bin ich gespannt, wie lange er das so treiben kann.
Ja, genau. Ja, Tom King ist, der ist Nerd genug, dass man, der bleibt so lange, bis du ihn rausschmeißt. Das hat man in Batman gesehen und ich denke, das macht er auch so lange, bis der Verlag sagt, ist gut jetzt, lass mal sein.
Ja.
So lange wird er das auch machen. Weil der Typ, der liebt, was er tut. Und das hörst du auch. Ich kenne niemanden, der so brachial Nerd ist wie Tom King. Wenn du seine Interviews hörst, der liebt, was er tut. Der lebt dafür.
Ja, genau.
Das ist absolut bemerkenswert. Ja, The Human Target bei Panini Comics erschienen in 2 Bänden. Softcover zu 24 und einmal 29 Euro oder Hardcover, ebenfalls noch verfügbar, limitiert, zu 37 Euro oder 45 Euro. Absolut ist preisgekrönt. Also er hat direkt einen Eisner Award dafür an den Schädel geschmissen bekommen. Berechtigterweise.
Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit. Das war meine Tom King Journey.
Odyssee, kann man sagen.
Ja. Es hat mich nicht so gequält. Ja.
Okay.
Willst du den letzten Titel noch mitnehmen, den wir auf der Liste haben?
Technisch gesehen habe ich sogar noch 2 auf der Liste, nämlich auch, weil ich Ed Brubaker gelesen habe, auch noch Books of Doom, was ich mal nachgeholt habe. Aber ich glaube, das schieben wir eher in die nächste Woche. Und ja. Wollen wir denn über den Splitter-Comic noch reden?
Können wir sehr, sehr gerne machen.
Können wir noch machen. Wo wir bei Odyssee waren, reden wir über The Tenement beziehungsweise das Mietshaus. Anderer großer nordamerikanischer Autor, Captain Jeff Lemire und Andrea Sorrentino, hat gezeichnet. Wir kennen dieses Duo.
Ich habe schon ein, zweimal zusammengearbeitet.
Ein, zweimal haben wir schon was gehört in den letzten Jahren von diesen beiden. Sie haben ihr Bone Orchard Mythos erweitert mit der mittlerweile dritten Auskopplung. Ja, wir hatten The Passageway, wir hatten 10,000 Black Feathers und jetzt haben wir The Tenement, also das Mietshaus bei Splitter Comics.
Ja.
Splitter, beim Splitter Verlag. Ja, als gesammeltes Paperback erschienen. Worum geht's? Es geht
um ein Mietshaus.
Um ein Mietshaus, in dem diverse Charaktere wohnen. Ich glaube, 7 Stück an der Zahl, um die es hier zumindest in diesem Comic geht. Um 7 Charaktere unterschiedlicher Art, sehr, sehr unterschiedlicher Art, die alle ihren Alltag und ihre Sorgen und ihre kleinen persönlichen Katastrophen bewältigen müssen. Und unter denen ist ein etwas älterer Herr, der ebenfalls in diesem Mietshaus lebt und eines Tages zu Tode kommt.
Genau, genau.
Zumindest. Und dann passiert etwas.
Ja, aus irgendeinem Grund betreten die anderen seine Wohnung. Und wir wissen ja schon, dass es eine Mystery-Horror-Reihe ist und die Wohnung ist nicht das, was zu sein scheint. Und es gibt einen gewissen Abstieg, den sie zusammen vollführen müssen.
Um zu überleben.
Genau, denn sie sind im 7. Stock. War das im 7. Stock?
Ja,
ja. Ja, genau. Aus dem 7. Stock müssen sie noch irgendwie nach ganz unten kommen.
Die Symbolik mit der 7 treibt der Captain hier wirklich auf die Spitze, diesmal.
Ja. Wie hat es dir denn gefallen?
Gut, muss ich sagen. Also es war überraschend wenig brutal für das, was ich erwartet habe. Ich wusste, weil ich es gelesen habe, dass ein bisschen mehr Background-Informationen zu diesem ganzen Horror-Korsett Bone Arcade Mythos aufkommen soll in dieser Story. Also man soll ein bisschen mehr Hintergrundinformationen bekommen nach The Passageway und 10,000 Black Feathers rum. Das wusste ich im Vorfeld. Ich habe daher auch ein bisschen mehr Gore erwartet, was nicht kam, aber so wenig intensiv die Horrorelemente kamen, so unterhaltsam fand ich es trotzdem, muss ich sagen. Also auch wenn das nicht so wirklich Sinn ergibt, was ich möglicherweise gerade sage. Aber die erste Situation, ich versuche jetzt hier nicht zu spoilern, die erste Situation, als sie diesen Abstieg gewagt haben und es dann der erste Kontakt zu den übernatürlichen Elementen, ja, du weißt, was ich meine, seine Szene, die fand ich sehr stark. Die fand ich auch ausgesprochen gruselig, muss ich sagen. Ich fand das Figurendesign gewohnt für Jeff Lemire. Sehr gewohnt für Jeff Lemire. Also du hast wirklich wieder unterschiedliche Aspekte, die aufgegriffen werden. Du hast sehr viele unterschiedliche Figuren, die aufgegriffen werden, die alle in unterschiedliche Richtungen gehen, die nicht frei von jeglichem Klischee sind. Der Turning Point am Ende war ein bisschen vorhersehbar. Ich weiß auch noch nicht so wirklich, was ich von der Auflösung am Ende, was hinter dem ganzen Mythos steckt, halten soll. Es war plausibel, es war kryptisch genug, dass noch nicht zu viel erzählt wurde. Es war ausschlaggebend genug, um genug Futter zu geben. Aber ich fand's gut. Aber nicht überragend. Und du?
Ich war ja in letzter Zeit ein bisschen Lemire müde, weil wir so viel davon bekommen haben. Und gerade mit Sorrentino hat sich dann doch alles ein bisschen wiederholt. Und als du fragtest, ob wir das heute zusammen besprechen wollen, dachte ich, ja, du bist ja angefangen mit der Horrorreihe. Jetzt lese ich den aber zuerst, weil danach darf ich Tom King lesen. Und dann belohne ich mich selber dafür, dass ich das.
Das ist ein krasser Gedanke. Das ist ein krasser Gedanke, würde ich sagen.
Ja, genau. Weil ich so ein bisschen so, boah, ja, komm. Die letzten haben schon irgendwie nichts gebracht. Und ich war hinterher richtig zufrieden, als ich mit Lesen fertig war. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich hatte richtig wieder Gideon Falls Vibes, weil es Er hat nicht versucht, zu viel zu erklären, sondern nur so ein bisschen den Spalt aufgemacht. Ich hatte Figuren, denen ich folgen konnte, dessen Motivation ich irgendwie verstanden habe. Mhm. Ich mag ja, wenn mit so biblischen Elementen gespielt wird. Das habe ich so ein bisschen bekommen. Und ich bin da durchgeflogen. Sorrentino hat sich richtig Mühe gegeben, was die Seitendesigns angeht, macht er immer. Aber hier hatte ich das Gefühl, der ist nochmal wieder ein Schrittchen weitergegangen. Er hat nochmal wieder ein bisschen mehr rumexperimentiert und hat nicht zum 100. Mal nur seine Kreisel irgendwie nochmal neu erfunden.
Obwohl die auch dabei sind.
Die sind auch dabei, aber trotzdem sind ein paar Ideen drin gewesen, wenn es dann auch so biblischer aussehen sollte. Hat ein bisschen seinen Stil verlassen, den er sonst bedient hat. Ich hatte richtig viel Spaß mit und ich bin da echt überrascht drüber, weil ich dachte, ich komme hier rein und sage, ja, war ganz cool. Wenn du noch nichts von den beiden gelesen hast, würde ich das wahrscheinlich mehr flashen, als wenn du es gelesen hast. Mhm. Und ja, ich würde das empfehlen. Also wer Gideon Falls mochte, und fange ruhig mit dem Mietshaus an, brauchst gar nicht die anderen beiden lesen. Ist völlig egal.
Würde ich tatsächlich noch ein bisschen aufgreifen, weil Gideon Falls ist ja das preisgekrönte Werk von den beiden. Haben sie auch einen Eisner für bekommen, mehrfach nominiert gewesen. Und ich, mich hatte die Reihe zum Ende hin ein bisschen verloren. Ich fand die sehr, sehr stark in der ersten Hälfte und viel schwächer in der zweiten.
Ja, bin ich ganz bei dir. Deswegen sagte ich auch, es hat mich an die ersten Bände von Gideon Falls mehr erinnert. So.
Genau. Und ich finde es bemerkenswert, dass mir The Bone Armor-Cut Mythos, wo ich dachte, wir kriegen hier so ein bisschen aufgewärmte Gideon Falls-Konzeption, in der Summe bisher mit allen Auskopplungen besser gefällt. Auch die ersten beiden. Passageway, also die Passage im Deutschen bei Splitter, fand ich schon richtig stark. Das war eine abgeschlossene Graphic Novel, hat mir extrem gut gefallen. 10.000 Black Feathers fand ich ebenfalls richtig gut. Und ich glaube, was mir hier besser gefällt, ist, dass dadurch, dass sie in einem, also unterschiedliche Stories, die irgendwie zwar miteinander verwoben sind, das merkt man auch, wenn man jetzt das Mietshaus liest, dass viele Elemente aus den vorangegangenen aufgegriffen wurden. Deswegen würde ich dir tatsächlich der Aussage widersprechen, dass man die anderen beiden vorher nicht gelesen haben sollte. Ich glaube, man hat einen Mehrwert, wenn man das Mietshaus liest und die anderen
beiden. Aber ich glaube, du kannst sie auch danach lesen und hast
den. Du kannst sie auch danach lesen, das ist richtig, ja. Aber du hast einen Mehrwert bei das Mietshaus, weil du viele Sachen so, okay, das ergibt.
Ja, genau.
Da kommt das her und da wird das aufgegriffen und so weiter. Ich glaube, deswegen gefällt mir das mehr als Gideon Falls, weil hier weniger Potenzial dafür da ist, dass sich Jeff Lemire in seiner Story verheddert.
Ja, das ist bei Gideon Falls am Ende ganz klar passiert. Und da haben sie, bei Gideon Falls war es gefühlt auch so ein bisschen so, wir sind gerade erfolgreich, lassen wir mal 5 Ausgaben mehr machen, bevor wir zum Ende kommen. Und das haben wir hier bisher nicht.
Ja.
Ja, bin ich ganz bei dir.
Andrea Sorrentino ist ein Meister darin, wenn es darum geht, surreale Bilder darzustellen. Also gerade die Szenen, alles, was nachher kommt, ab dem Treppenabstieg, wird optisch heftig. Vorher ist es sehr gut, dann wird es optisch heftig. Es war so, dass ich mich jetzt schon, und das mache ich normalerweise nie, auf die nächsten Splash-Pages gefreut habe, weil ich wusste, dass sie toll aussehen werden. Und das war auch so. Ich hätte mir aber wirklich gedacht und gewünscht, es ist nun mal im Original bei Image Comics rausgekommen. Und da gibt es nun mal wirklich meiner Meinung nach keine Grenzen. Man hätte doch ein bisschen mehr Gore reinbringen können, um es halt noch ein bisschen mehr Spiciness zu geben. Ja. Weiß ich nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Gerade für einen Titel, der sich auch als Horrortitel versteht, hätte ein bisschen mehr Realität gut getan.
Ja, es hätte auf jeden Fall nicht geschadet, das stimmt.
Ja. Ja. Auf jeden Fall.
Aber trotzdem bin ich froh, positiv überrascht zu sein.
Ja. So. Wie gesagt, bei Splitter Comics erschienen, die Passage, es war das erste. Wie hieß der zweite? 10.000 schwarze Federn, heißt der im Deutschen so?
Ja, ja.
10.000 schwarze Federn ist der zweite Band. The Tenement, das Mietshaus im Deutschen, der dritte Band. Die hängen alle miteinander zusammen, können unabhängig voneinander gelesen werden. Ja, bei Splitter gekommen. Gebt euch
so das. Ist es.
Ja, so gebt ist euch es. Das mal. Seid froh über jeden amerikanischen Indie-Titel, der in deutscher Übersetzung kommt. Das ist einer davon. Wir sind durch mit den Themen. Wie gesagt, Books of Doom bringe ich beim nächsten Mal mit. Dann bis dahin habe ich schon wieder 12 andere Sachen. Sofern uns nicht eine Panini-Vorschau dazwischen kommt. Das heißt, sollten wir dann wieder erwarten, doch über was anderes reden in der nächsten Woche. Sei es uns verziehen.
Ja, angekündigt ist sie für den 10. Also theoretisch kommt sie dazwischen, glaube ich. Ist dann schon wieder. Ich Film. Bin noch.
Obwohl.
Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Nächsten Freitag haben wir eine ganz andere Aufnahme.
Ich stehe am Schlauch.
Ja, erkläre ich dir gleich.
Okay. Ah, jetzt weiß ich's. Stimmt, wir haben einen Termin. Stimmt, hast du recht. Hast du vollkommen recht. Nächsten Freitag haben wir eine ganz andere Folge. Das ergibt sich dann, ihr werdet wissen, was wir meinen. Wir hören uns dann.
Jawohl.
Habt eine entspannte Woche.
Bis denn, ciao.
Ciao.
Wir werden alt. Wir haben die Medienempfehlung vergessen.
Ja.
Und ja.
Ich hab drei Sachen, die ich erwähnen wollte.
Drei.
Mal gucken, dass ich sie noch zusammenkriege. Letztes Mal habe ich erwähnt, The Bear ist gestartet. Dieses Mal, warte mal, waren es drei? Also zwei waren es auf jeden Fall. Okay, also die mir jetzt gerade einfallen, mache ich. Auf Netflix, gestern, also am Donnerstag, für euch den letzten Donnerstag gestartet, die neue Animationsserie zu Terminator. Terminator, glaube ich. Habe ich die erste Folge gesehen, war sehr nice. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Komplett veröffentlicht mittlerweile, also ein Stück veröffentlicht bei Netflix. Kann ich nur empfehlen, bitte mitnehmen. Auf Disney Plus ist erschienen, heute, zum heutigen Freitag, für die etwas avantgardistischen Hörer unter uns, das neue Werk von Joachim von Timon. Kein
Zeichnis
ist verfügbar.
Endlich, hier hat es kein Kino gezeigt, endlich kann ich es
gucken. Bei uns auch nicht. Hat keiner gebracht. Also, wer Sachen wie The Favorite oder The Lobster oder wie hieß er als letzte, was war der letzte Film? Mit war der letzte Film. Hat nur einen neuen Film gemacht mit fast demselben Cast. Der ist jetzt bei Disney Plus raus. Was hatte ich noch? Ich wollte noch irgendwas bringen. Ach genau, bei Apple TV Plus habe ich eine Serie angefangen, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Sunny. Da geht's um eine Mutter, die in Japan lebt, ihr Mann ist Softwareentwickler für eine japanische Tech-Firma und ihr Mann und ihr Sohn sterben bei einem Flugzeugabsturz. Und sie erfährt, dass der gar nicht wie ursprünglich in den letzten 12 Jahren behauptet, Kühlschränke baut oder Kühlschrank-Software programmiert, sondern eigentlich an KI rumgeforscht hat bei dieser Firma und da so ein paar Sachen gelaufen sind, die nicht so ganz koscher waren. Und sie geht der Sache so ein bisschen auf den Grund und entdeckt, dass ihr verstorbener Mann möglicherweise ein Doppelleben hatte und sie in einige sehr, sehr dunkle Aspekte der japanischen Unterwelt hineingezogen wird.
Ja.
Sehr geil gemacht. Ist mittlerweile stand Mittwoch dieser Woche, für euch letzte Woche, vollständig bei Apple TV Plus. Apple TV Plus ist meiner Meinung nach nach wie vor mit ganz großem Abstand der beste Streamer, weil die einfach den besten Content haben. Komplett verfügbar jetzt. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe die Hälfte der Staffel bereits gesehen. Ausnahmslos gut.
Sehr gut. Ich glaube, ich habe diesmal gar keine Medienempfehlung, weil außer Comics lesen habe ich die Woche über nicht viel gemacht. Macht aber nichts.
Auch gut.
Weil Rings of Power läuft jetzt.
Und auch gut.
Weil da werde ich bestimmt mal reingucken.
Ja, mach das mal. Freue mich auch drauf. Only Murders in the Building ist auch die neue Staffel gestartet.
Mit einer Folge. Da habe ich nach der ersten gar nicht weitergeguckt.
Ja. Ich fand die toll. Hab alle geguckt bisher. Fand die wirklich toll. Ja.
So viel zu tun.
So wenig Zeit.
Ja. Aber gut, jetzt haben wir Wochenende wirklich, glaube ich.
Jetzt haben wir wirklich Wochenende. Bis dann, macht's gut.
Bis dann, ciao.